vegan für Tierschutz und Tierrechte. Die Quantität und Qualität der Tierausbeutung durch den Menschen ist auf Anhieb gar nicht richtig erkennbar. Sie geschieht hinter hohen Mauern, damit den Auftraggebern, also den Konsumenten, nicht der Appetit auf Fleisch, Milch und Eier vergeht. Zwar sehen wir hin und wieder TV-Berichte und Filmbeiträge über die Zustände in Tierfabriken, in Schlachthöfen, bei Tiertransportern und so weiter, deren schlimme Zustände aber schnell von der Tierindustrie und der Politik mit Standardbeschwichtigungen, Ausnahmen, gefälscht, manipuliert, nicht aktuell und so weiter abgetan werden, um die Konsumenten zu beruhigen. Wenn man aber als unbefangener Normalbürger tiefer in das Thema eindringt, dann erkennt man recht schnell, wie extrem die Situation der Tiere wirklich ist. Am besten kann man sich durch eine persönliche In-Augenscheinnahme vor Ort und durch Filme informieren. Texte wirken eher verharmlosend. Der Bericht der ehemaligen Tiermedizinstudentin und heutigen Tierärztin Christiane M. Haupt über ihre Erlebnisse in der ganz normalen Tierindustrie gibt aber einen ersten guten Einblick. Er wird nachfolgend ungekürzt wiedergegeben. Um eines kleinen Bissens Fleisches willen. Es werden nur Tiere angenommen, die tierschutzgerecht transportiert werden und ordnungsgemäß gekennzeichnet sind, steht auf dem Schild über der Betonrampe. Am Ende der Rampe liegt steif und bleich ein totes Schwein. Ja, manche sterben schon während des Transportes. Kreislaufkollaps. Was für ein Glück, dass ich die alte Jacke mitgenommen habe. Obwohl erst Anfang Oktober ist es schneidend kalt, aber ich friere nicht nur deswegen. Ich vergrabe die Hände in die Taschen, zwinge mich zu einem freundlichen Gesicht und dazu, dem Direktor des Schlachthofes zuzuhören, der mir eben erklärt, dass man längst keine Lebenduntersuchung mehr vornimmt, nur eine Lebendbeschau. 700 Schweine pro Tag, wie sollte das auch gehen? Es sind eh keine kranken Tiere dabei, die würden wir sofort zurückschicken und das kostet den Anlieferer eine empfindliche Strafe. Das macht er einmal und dann nicht wieder. Ich nicke pflichtschuldig. Durch, nur durchhalten. Du musst diese 6 Wochen hinter dich bringen. Was passiert mit kranken Schweinen? Da gibt es einen ganz speziellen Schlachthof. Ich erfahre einiges über die Transportverordnungen und wie viel genauer man es heutzutage mit dem Tierschutz nimmt. Das Wort an diesem Ort gesprochen klingt makaber. Inzwischen hat sich der vielstimmig grunzende und quiekende Doppeldecktransporter unter uns bis an die Rampe heranrangiert. Einzelheiten sind in der morgendlichen Dunkelheit kaum auszumachen. Die Szenerie hat etwas Unwirkliches und gemahnt an jene gespenstischen Wochenschauen aus dem Krieg, an graue Waggonreihen voller ängstlicher, bleicher Gesichter, an Laderampen, über die geduckte Menschenmengen von gewehrtragenden Männern getrieben werden. Plötzlich bin ich mittendrin. So etwas träumt man in bösen Träumen, aus denen man schweißgebadet aufschreckt. Inmitten wabernden Nebels, in Eiseskälte und schmutzigem Zwielicht, dieses unnennbar böse Bauwerk, dieser flache, anonyme Klotz aus Beton und Stahl und weißen Kacheln, ganz hinten am frosterstarrten Waldrand. Hier geschieht das Unaussprechliche, wovon niemand wissen will. Die Schreie sind das Erste, was ich höre an jenem Morgen, als ich eintreffe, um ein Pflichtpraktikum anzutreten, dessen Verweigerung für mich 5 verlorene Studienjahre und das Scheitern aller Zukunftspläne bedeutet hätte. Aber alles in mir, jede Faser, jeder Gedanke ist Verweigerung, ist Abscheu und Entsetzen und das Bewusstsein nicht steigerbarer Ohnmacht. Zusehen müssen, nichts tun können und sie werden dich zwingen mitzumachen, dich ebenfalls mit Blut zu besudeln. Schon aus der Ferne, als ich aus dem Bus steige, treffen die Schreie der Schweine mich wie ein Messerstich. 6 Wochen lang werden sie mir in den Ohren gellen, Stunde für Stunde ohne Unterlass. Durchhalten. Für dich ist es irgendwann zu Ende, für die Tiere nie. Ein kahler Hof, einige Kühltransporter, Schweinehälften am Haken in einer grell erleuchteten Türe. Alles peinlich sauber. Das ist die Vorderfront. Ich suche nach dem Eingang. Er ist seitlich gelegen. 2 Viehtransporter fahren an mir vorbei, gelbe Scheinwerfer im Morgendunst. Mir weist ein fahles Licht den Weg, erleuchtete Fenster. Ein paar Stufen, dann bin ich drinnen. Und jetzt ist alles weiß gekachelt. Keine Menschenseele zu sehen. Ein weißer Gang. Da, der Umkleideraum für Damen. Fast 7 Uhr. Ich ziehe mich um. Weiß, weiß, weiß. Der geliehene Helm schaukelt grotesk auf den glatten Haaren. Die Stiefel sind zu groß. Ich schlurfe wieder in den Gang, stoße beinahe mit dem zuständigen Veterinär zusammen. Artige Begrüßung. Ich bin die neue Praktikantin. Bevor es losgeht, die Formalitäten. Ziehen Sie sich mal was Warmes an, gehen Sie zum Direktor und geben Sie Ihr Gesundheitszeugnis ab. Dr. XX sagt Ihnen dann, wo Sie anfangen. Der Direktor ist ein jovialer Herr, der mir erst einmal von den guten alten Zeiten erzählt, als der Schlachthof noch nicht privatisiert war. Dann hört er leider damit auf und beschließt, mich persönlich herumzuführen. Und so komme ich also auf die Rampe. Rechte Hand, kahle, betongevierte, von eisigen Stahlstangen umgeben. Einige sind bereits mit Schweinen gefüllt. Wir beginnen hier um 5 Uhr morgens. Geschubse hier und da, Kabeleien, ein paar neugierige Rüssel schieben sich durch die Gitter, pfiffige Augen. Andere unstet und verwirrt. Eine große Sau geht beharrlich auf eine andere los. Der Direktor angelt nach einem Stock und schlägt sie mehrfach auf den Kopf. Die beißen sich sonst ganz böse. Unten hat der Transporter eine Holzklappe heruntergelassen. Die vordersten Schweine schrecken vor dem wackligen und abschüssigen Übergang zurück. Doch von hinten wird gedrängelt, da ein Treiber dazwischen geklettert ist und kräftige Hiebe mit einem Gummischlauch austeilt. Ich werde mich später nicht mehr wundern über die vielen roten Striemen auf den Schweinehälften. Der Elektrostab ist für Schweine inzwischen verboten, doziert der Direktor. Einige Tiere wagen strauchelnd und unsicher die ersten Schritte, dann wogt der Rest hinterher. Eins rutscht mit dem Bein zwischen Klappe und Rampe, kommt wieder hoch, hinkt weiter. Sie finden sich zwischen Stahlverstrebungen wieder, die sie unentrinnbar in einen noch leeren Pferch führen. Wenn es um die Ecke geht, verkeilen sich die vorderen Schweine, alle stecken fest und der Treiber flucht wütend und drischt auf die hintersten ein, die panisch versuchen, auf ihre Leidensgenossen zu springen. Der Direktor schüttelt den Kopf. Hirnlos, einfach hirnlos. Wie oft habe ich schon gesagt, dass es doch nichts bringt, die Hintersten zu prügeln. Während ich noch wie erstarrt dieses Schauspiel verfolge, das ist bestimmt alles nicht wahr, du träumst, wendet er sich ab und begrüßt den Fahrer eines weiteren Transporters, der neben den anderen gefahren ist und sich jetzt zum Ausladen bereit macht. Warum es hier viel schneller geht, aber auch noch mit viel mehr Geschrei vonstatten geht, sehe ich erst, als hinter den emporstolpernden Schweinen ein zweiter Mann aus dem Laderaum auftaucht. Denn was nicht schnell genug ist, wird von ihm mit Elektroschocks bedacht. Ich starre den Mann an, dann den Direktor, und dieser schüttelt ein weiteres Mal den Kopf. Also Sie wissen doch, das ist bei Schweinen jetzt verboten. Der Mann blickt ungläubig, dann steckt er das Gerät in die Tasche. Von hinten stupst mich etwas in die Kniekehle. Ich fahre herum und blicke in zwei wache, blaue Augen. Viele Tierfreunde kenne ich, die enthusiastisch schwärmen, von den ach so seelenvollen Katzenaugen, dem treuen Hundeblick. Wer spricht von der Intelligenz und Neugier in den Augen eines Schweines? Ich werde diese Augen sehr bald noch anders kennenlernen, stumm schreiend vor Angst. Von Schmerzen stumpf, dann blicklos, gebrochen, aus den Höhlen gerissen, über den blutverschmierten Boden kollernd. Messerscharf streift mich ein Gedanke, den ich in den folgenden Wochen monoton noch viele hundert Male im Geiste wiederholen werde. Fleisch essen ist ein Verbrechen. Ein Verbrechen. Danach ein kurzer Rundgang durch den Schlachthof, im Pausenraum beginnend, eine offene Fensterfront zur Schlachthalle, in unendlicher Folge schwebend am Fließband fahle, blutige Schweinehälften. Dessen ungeachtet sitzen zwei Angestellte beim Frühstück. Wurstbrot. Die weißen Kittel der beiden sind blutverschmiert. Unter einem Gummistiefel hängt ein Fetzen Fleisch. Hier ist der unmenschliche Lärm noch gedämpft, der mir wenig später ohrenbetäubend entgegenschlägt, als ich in die Schlachthalle geführt werde. Ich fahre zurück, weil eine Schweinehälfte scharf um die Ecke saust und gegen die nächste klatscht. Sie hat mich gestreift, warm und teigig. Das ist nicht wahr. Das ist absurd. Das ist unmöglich. Alles zugleich stürzt auf mich ein. Schneidende Schreie, das Kreischen von Maschinen, Blechgeklapper, der durchdringende Gestank nach verbrannten Haaren und versengter Haut, der Dunst von Blut und heißem Wasser, Gelächter, unbekümmerte Rufe, blitzende Messer, durch Sehnen gebohrte Fleischerhaken, daran hängende halbe Tiere ohne Augen und mit zuckenden Muskeln. Fleischbrocken und Organe, die platschend in eine mit Blut gefüllte Rinne fallen, sodass der eklige Sud an mir hochspritzt. Fettige Fleischfasern am Boden, auf denen man ausrutscht. Menschen in Weiß, von deren Kitteln das Blut rinnt, unter deren Helmen oder Käppis Gesichter, wie man sie überall trifft, in der U-Bahn, im Kino, im Supermarkt. Unwillkürlich erwartet man Ungeheuer, aber es ist der nette Opa von nebenan. der flapsige junge Mann von der Straße, der gepflegte Herr aus der Bank. Ich werde freundlich begrüßt. Der Direktor zeigt mir rasch noch die heute leere Rinderschlachthalle. Rinder sind dienstags dran. Übergibt mich dann einer Dame und enteilt, er hat zu tun. Die Tötungshalle können Sie sich ja selbst mal in aller Ruhe ansehen. 3 Wochen werden vergehen, ehe ich mich dazu überwinde. Der erste Tag ist für mich noch Galgenfrist. Ich sitze in einem kleinen Zimmerchen neben dem Pausenraum und schnipple Stunde um Stunde kleine Fleischstückchen aus einem Eimer von Proben, den regelmäßig eine blutige Hand aus der Schlachthalle nachfüllt. Jedes Stückchen ein Tier. Das Ganze wird dann portionsweise zerhäckselt, mit Salzsäure angesetzt und gekocht für die Trichinenuntersuchung. Die Dame zeigt mir alles. Man findet nie Trichinen, aber es ist Vorschrift. Am nächsten Tag werde ich dann selbst zu einem Teil der gigantischen Zerstückelungsmaschinerie. Eine rasche Einweisung. Hier, den Rest des Rachenringes entfernen und die Mandibular-Lymphknoten anschneiden. Manchmal hängt noch ein Hornschuh an den Klauen, den dann abmachen. Und ich schneide drauf los. Es muss schnell gehen. Das Band läuft weiter, immer weiter. Über mir werden andere Teile des Kadavers entfernt. Arbeitet der Kollege zu schwungvoll oder staut sich in der Rinne von mir zu viel blutiger Sud, spritzt mir der Brei ins Gesicht. Ich versuche, zur anderen Seite auszuweichen. Doch da werden mit einer riesigen, wassersprühenden Säge die Schweine zerteilt. Unmöglich kann man hier stehen, ohne nass bis auf die Knochen zu werden. Mit zusammengebissenen Zähnen säble ich weiter. Noch muss ich mich zu sehr eilen, um über all das Grauen nachdenken zu können. Und außerdem höllisch aufpassen, mir nicht in die Finger zu schneiden. Gleich am nächsten Tag leihe ich mir von einer Kommilitonin, die das Ganze schon hinter sich hat, einen Kettenhandschuh und höre auf, die Schweine zu zählen, die triefend an mir vorübergleiten. Auch Gummihandschuhe verwende ich nicht länger. Zwar ist es grässlich, mit bloßen Händen in den warmen Leichen herumzuwühlen, doch da man sich zwangsläufig bis an die Schultern beschmiert, läuft das klebrige Gemisch der Körperflüssigkeiten ohnehin in die Handschuhe hinein, sodass man sie sich auch gleich sparen kann. Wozu drehen Sie noch Horrorfilme, wenn es das hier gibt? Bald ist das Messer stumpf. Geben Sie her, ich schleife Ihnen das mal. Der nette Opa, in Wahrheit ein altgedienter Fleischbeschauer, zwinkert mir zu. Nachdem er das geschärfte Messer zurückgebracht hat, schwätzt er ein bisschen herum, erzählt mir einen Witz und geht wieder an die Arbeit. Er nimmt mich auch künftig ein bisschen unter seine Fittiche und zeigt mir manchen kleinen Trick, der die Fließbandarbeit erleichtert. Gell, Ihnen gefällt das hier alles nicht, sehe ich doch, aber da muss man nun mal durch. Ich kann ihn nicht unsympathisch finden. Er gibt sich große Mühe, mich etwas aufzuheitern. Auch die meisten anderen sind sehr bemüht zu helfen. Sicher machen sie sich lustig über die vielen Praktikanten, die hier kommen und gehen, die erst schockiert, dann mit zusammengebissenen Zähnen ihre Zeit ableisten. Aber sie tun es gutmütig, Schikanen gibt es nicht. Es gibt mir zu denken, dass ich, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, die hier arbeitenden Leute gar nicht als Unmenschen empfinden kann. Sie sind nur abgestumpft, wie auch ich selbst mit der Zeit. Das ist Selbstschutz. Man kann es sonst nicht ertragen. Nein, die wahren Unmenschen sind all jene, die diesen Massenmord tagtäglich in Auftrag geben, die durch ihre Gier nach Fleisch Tiere zu einem erbärmlichen Dasein und einem noch erbärmlicheren Ende und andere Menschen zu einer entwürdigenden und verrohenden Arbeit zwingen. Langsam werde ich zu einem kleinen Rädchen in dieser ungeheuren Automatik des Todes. Irgendwann im Verlauf der nicht enden wollenden Stunden werden die eintönigen Handgriffe mechanisch und mühsam. Fast erstickt durch die ohrenbetäubende Kakophonie, das ist ein Missklang, und die Allgegenwart unbeschreiblichen Grauens gräbt sich der Verstand aus den Tiefen betäubter Sinne empor und fängt wieder an zu funktionieren. Differenziert, ordnet, versucht zu begreifen, aber das ist unmöglich. Als ich zum ersten Mal bewusst erfasse, am zweiten oder dritten Tag, dass ausgeblutete, abgeflammte und zersägte Schweine noch zucken und mit dem Schwänzchen wackeln, bin ich nicht in der Lage, mich zu bewegen. Sie zucken noch, sage ich, obwohl ich ja weiß, dass es nur die Nerven sind, zu einem vorübergehenden Veterinär. Der grinst. Verflixt, da hat einer einen Fehler gemacht. Das ist doch noch gar nicht richtig tot. Gespenstischer Puls durchzittert die Tierhälften überall. Ein Horrorkabinett. Mich friert bis ins Mark. Wieder daheim lege ich mich aufs Bett und starre an die Decke, Stunde für Stunde, jeden Tag. Meine nächste Umgebung reagiert gereizt. Guck nicht so unfreundlich, lächle mal. Du wolltest unbedingt Tierarzt werden. Tierarzt, nicht Tierschlechter. Ich halte es nicht aus. Diese Kommentare, diese Gleichgültigkeit, diese Selbstverständlichkeit des Mordens. Ich möchte, ich muss sprechen, es mir von der Seele reden, ich ersticke daran. Von dem Schwein möchte ich erzählen, das nicht mehr laufen konnte, mit gegrätschten Hinterbeinen dasaß. Dass sie so lange traten und schlugen, bis sie es in die Tötungsbox hineingeprügelt hatten. Dass ich mir hinterher ansah, als es zerteilt an mir vorüberpendelte, beidseitiger Muskelabriss an den Innenschenkeln, Schlachtnummer 530 an jenem Tag. Nie vergesse ich diese Zahl. Ich möchte von den Rinderschlachttagen erzählen, von den sanften braunen Augen, die so voller Panik sind, von den Fluchtversuchen, von all den Schlägen und Flüchen, bis das unselige Tier endlich im eisernen Pferd zum Bolzenschuss bereitsteht, mit Panoramablick auf die Halle, wo die Artgenossen gehäutet und zerstückelt werden. Dann der tödliche Schuss, im nächsten Moment schon die Kette am Hinterfuß, die das ausschlagende, sich windende Tier in die Höhe zieht, während unten bereits der Kopf abgesäbelt wird und immer noch kopflos Ströme von Blut ausspeiend bäumt der Leib sich auf, treten die Beine um sich, erzählen von dem grässlich schmatzenden Geräusch, wenn eine Winde die Haut vom Körper reißt, von der automatisierenden Rollbewegung der Finger, mit der die Abdecker die Augenäpfel, die verdrehten rot geäderten hervorquellenden, aus den Augenhöhlen klauben und in ein Loch am Boden werfen, in dem der Abfall verschwindet. Von der verschmierten Aluminiumrutsche, auf der alle Innereien landen, die aus dem riesigen, geköpften Kadaver gerissen werden, die dann, bis auf Leber, Herz, Lungen und Zunge zum Verzehr geeignet, in einer Art Müllschlucker verschwinden. Erzählen möchte ich, dass immer wieder inmitten dieses schleimigen, blutigen Berges ein trächtiger Uterus zu finden ist, dass ich kleine, schon ganz fertig aussehende Kälbchen in allen Größen gesehen habe, zart und nackt und mit geschlossenen Augen in ihren schützenden Fruchtblasen, die sie nicht zu schützen vermochten. Das Kleinste so winzig wie ein neugeborenes Kätzchen und doch eine richtige Miniaturkuh, das Größte weich behaart, braun-weiß, und mit langen, seidigen Wimpern nur wenige Wochen vor der Geburt. Ist es nicht ein Wunder, was die Natur so erschafft, meint der Veterinär, der an diesem Tag Dienst hat und schiebt Uterus samt Fötus in den gurgelnden Müllschlucker? Und ich weiß nun ganz sicher, dass es keinen Gott geben kann, denn kein Blitz fährt vom Himmel hernieder, diesen Frevel zu rächen, der seinen Fortgang nimmt, wieder und wieder. Auch für die erbärmlich magere Kuh, die, als ich morgens um 7 komme, krampfhaft zuckend im eisigen, zugigen Gang liegt, kurz vor der Tötungsbox, gibt es keinen Gott und niemanden, der sich ihrer erbarmt in Form eines schnellen Schusses. Erst müssen die übrigen Schlachttiere abgefertigt werden. Als ich mittags gehe, liegt sie immer noch und zuckt. Niemand, trotz mehrfacher Aufforderung, hat sie erlöst. Ich habe das Halfter, das unbarmherzig scharf in ihr Fleisch schnitt, gelockert und ihre Stirn gestreichelt. Sie blickt mich an mit ihren riesigen großen Augen und ich erlebe nun selbst, dass Kühe weinen können. Die Schuld, ein Verbrechen tatenlos mit anzusehen, wiegt so schwer, wie die es zu begehen. Ich fühle mich so unendlich schuldig. Meine Hände, Kittel, Schürze und Stiefel sind besudelt vom Blute ihrer Artgenossen. Stundenlang habe ich unter dem Band gestanden, Herzen und Lungen und Lebern aufgeschnitten. Bei den Rindern saut man sich immer total ein, bin ich bereits gewarnt worden. Das ist es, wovon ich berichten möchte, um es nicht allein tragen zu müssen, aber im Grunde will es keiner hören. Nicht, dass ich während dieser Zeit nicht oft genug befragt werde. Wie ist es denn im Schlachthof? Also ich könnte es ja nicht. Ich grabe mir mit den Fingernägeln scharfe Halbmonde in die Handflächen, um nicht in diese mitleidigen Gesichter zu schlagen oder nicht den Telefonhörer aus dem Fenster zu werfen. Schreien möchte ich, aber längst hat all das, was ich tagtäglich mit ansehe, jeden Schrei in der Kehle erstickt. Keiner hat gefragt, ob ich es kann. Reaktionen auf noch so karge Antworten verraten Unbehagen ob des Themas. Ja, das ist ganz schrecklich und wir essen auch nur noch selten Fleisch. Oft werde ich angespornt, beiß die Zähne zusammen, du musst da durch und bald hast du es ja hinter dir. Für mich eine der schlimmsten, herzlosesten und ignorantesten Äußerungen, denn das Massaker geht weiter, Tag für Tag. Ich glaube, niemand hat begriffen, dass mein Problem weniger darin bestand, diese 6 Wochen zu überleben. sondern dass dieser ungeheure Massenmord geschieht, millionenfach. Für jeden geschieht, der Fleisch isst. Besonders jene Fleischesser, die von sich behaupten, Tierfreunde zu sein, werden für mich nun vollends unglaubwürdig. Hör auf, verdirb mir nicht den Appetit. Auch damit bin ich mehr als einmal rigoros abgewürgt worden, gefolgt von der Steigerung: Du bist ein Terrorist, jeder normale Mensch lacht dich doch aus. Wie allein man sich in solchen Augenblicken vorkommt. Ab und zu sehe ich mir den kleinen Rinderfetus an, den ich mit heimgenommen und in Formalin eingelegt habe. Memento mori, lasse lachen, den normalen Menschen. Die Dinge abstrahieren sich, wenn man von so viel gewaltsamen Tod umgeben ist. Das eigene Leben erscheint unendlich bedeutungslos. Irgendwann blickt man auf die anonymen Reihen zerstückelter Schweine, die meanderförmig durch die Halle ziehen, und fragt sich: Wäre es anders, wenn hier Menschen hingen? Insbesondere die rückwärtige Anatomie der Schlachttiere. Dick und pickelig und rot gefleckt. Erinnert verblüffend an das, was an sonnigen Urlaubsstränden fettig unter engen Badehosen hervorquillt. Auch die nicht enden wollenden Schreie, die aus der Tötungshalle herübergellen, wenn die Schweine den Tod spüren, könnten von Frauen oder Kindern stammen. Abstumpfung bleibt nicht aus. Irgendwann denke ich nur noch: Aufhören, es soll aufhören. Hoffentlich macht er schnell mit den Elektrozangen, damit es endlich aufhört. Viele Schweine geben keinen Ton von sich, hat einer der Veterinäre einmal gesagt. Andere stehen eben da und schreien völlig grundlos. Ich sehe mir auch das an, wie sie dastehen und völlig grundlos schreien. Mehr als die Hälfte des Praktikums ist vorüber, als ich endlich in die Tötungshalle gehe, um sagen zu können: Ich habe gesehen. Hier schließt sich der Weg, der vorn an der Laderampe beginnt. Der kahle Gang, in den alle Pferche münden, verjüngt sich und führt eine Tür in einen kleinen Wartepferch für jeweils 4 oder 5 Schweine. Sollte ich je den Begriff Angst bildlich darstellen, ich würde die Schweine zeichnen, die sich hier gegen die hinter ihnen geschlossene Tür zusammendrängen. Ich würde ihre Augen zeichnen, Augen, die ich niemals mehr vergessen kann, Augen, in die jeder sehen sollte, den es nach Fleisch verlangt. Mit Hilfe eines Gummischlauches werden die Schweine separiert. Eines wird nach vorn in einen Stand getrieben, der es von allen Seiten umschließt. Es schreit, versucht nach hinten auszubrechen, und häufig hat der Treiber alle Hände voll zu tun, ehe er endlich mit einem elektrischen Schieber den Stand schließen kann. Ein Knopfdruck, der Boden des Standes wird durch eine Art fahrbaren Schlitten ersetzt, auf dem sich das Schwein rittlings wiederfindet. Ein zweiter Schieber vor ihm öffnet sich und der Schlitten mit dem Tier gleitet hinüber in eine weitere Box. Der danebenstehende Grobschlächter, ich habe ihn insgeheim immer Frankenstein genannt, setzt die Elektroden an. Eine 3-Punkt-Betäubung, wie der Direktor mir einst erklärt hat. Man sieht das Schwein sich in der Box aufbäumen, dann klappt der Schlitten weg und das zuckende Tier schlägt auf einer blutüberströmten Rutsche auf und zappelt mit den Beinen. Auch hier wartet ein Grobschlächter. Zielsicher trifft das Messer unter dem rechten Vorderbein. Ein Schwall dunklen Blutes schießt hervor und der Körper rutscht weiter. Sekunden später hat sich bereits eine Eisenkette um ein Hinterbein geschlossen und das Tier emporgezogen. Und der Grobschlächter legt das Messer ab, greift nach einer verschmierten Colaflasche, die auf dem zentimeterdick mit geronnenem Blut bedeckten Boden steht, und genehmigt sich einen Schluck. Ich folge den am Haken baumelnden, ausblutenden Kadavern in die Hölle. So habe ich den nächsten Raum genannt. Er ist hoch und schwarz, voll Rußgestank und Feuer. Nach einigen bluttriefenden Kurven erreicht die Schweinereihe eine Art riesigen Ofen. Hier wird entborstet. Von oben fallen die Tiere in einen Auffangtrichter und gleiten in das Innere der Maschine. Man kann hineinsehen. Feuer flammt auf und mehrere Sekunden lang werden die Körper herumgeschüttelt und scheinen einen grotesken Springtanz aufzuführen. Dann klatschen sie auf die anderen Seite auf einen großen Tisch, werden sofort von 2 Grobschlächtern ergriffen, die noch verbliebene Borsten herunterkratzen, die Augäpfel herausreißen und die Hornschuhe von den Klauen trennen. Einen Moment nur dauert dies alles, hier wird im Akkord gearbeitet. Haken durch die Sehnen der Hinterläufe, schon hängen die toten Tiere wieder und gleiten nun zu einem stählernden Rahmen, der wie ein Flammenwerfer konzipiert ist. Ein bellendes Geräusch und der Tierkörper wird von einem Dutzend Stichflammen eingehüllt und einige Sekunden lang abgeflammt. Das Fließband setzt sich wieder in Bewegung, führt in die nächste Halle, jene, wo ich schon 3 Wochen lang gestanden habe. Die Organe werden entnommen und auf dem oberen Fließband bearbeitet. Zunge durchtasten, Mandeln und Speiseröhre abtrennen und fortwerfen, Lymphknoten anschneiden, Lunge zum Abfall, Luftröhre und Herz eröffnen, Trichinenprobe entnehmen, Gallenblase entfernen und Leber auf Wurmknoten untersuchen. Viele Schweine sind verwurmt, ihre Lebern sind von Wurmknoten durchsetzt und müssen weggeworfen werden. Alle übrigen Organe wie Magen, Darm und Geschlechtsapparat landen im Abfall. Am unteren Fließband wird der Restkörper gebrauchsfertig gemacht, zerteilt, Gelenke angeschnitten, After, Nieren und Phlomen entfernt, Gehirn und Rückenmark abgesaugt etc. Dann Stempel auf Schultern, Nacken, Lende, Bauch und Keule aufgebracht, gewogen und in die Kühlhalle befördert. Nicht zum Verzehr geeignete Tiere werden vorläufig beschlagnahmt. Das Stempeln ist für den ungeübten Schweißarbeit. Die lauwarmen, glitschigen Kadaver hängen zum Schluss des Bandes hin sehr hoch. Und will man nicht von ihnen erschlagen werden, muss man sich beeilen. Denn vor der Waage klatschen die Hälften mit viel Wucht aufeinander. Wie oft mein Blick in all diesen Tagen zur Uhr schweift, die im Pausenraum hängt, vermag ich nicht zu sagen. Ganz gewiss geht keine Uhr auf der ganzen Welt langsamer als diese. Jeden Vormittag ist zur Halbzeit eine Pause erlaubt. Aufatmend eile ich in den Waschraum, reinige mich notdürftig von Blut- und Fleischfetzen. Mir ist, als ob diese Besudelung und der Geruch für immer an mir haften. Hinaus, nur hinaus. Ich habe in diesem Haus nie auch nur einen Bissen essen können. Entweder verbringe ich die Pause, so kalt es auch sein mag, draußen, laufe bis an den Stacheldrahtzaun vor und starre hinüber auf die Felder und den Waldrand, beobachte die Krähen, oder ich gehe zum jenseits der Straße gelegenen Einkaufszentrum. Dort ist eine kleine Bäckerei, wo man sich bei einer Tasse Kaffee aufwärmen kann. 20 Minuten später zurück ans Band. Fleischessen ist ein Verbrechen. Kein Fleischesser kann je wieder mein Freund sein. Niemals, niemals wieder. Jeden, denke ich, jeden, der Fleisch isst, sollte man hier durchschicken. Jeder müsste es sehen, von Anfang bis Ende. Ich stehe hier nicht, weil ich Tierarzt werden will, sondern weil Menschen meinen, Fleisch essen zu müssen. Und nicht nur das allein. Auch weil sie feige sind. Das steril verschweißte Schnitzel im Supermarkt hat keine Augen mehr, die überquellen vor nackter Todesangst. Es schreit nicht mehr. Das alles ersparen sie sich. All jene, die sich von geschändeten Leichen nähern. Also ich könnte das nicht. Dann, eines Tages, kommt ein Bauer und bringt Fleischproben zur Trichinenuntersuchung. Sein kleiner Bub begleitet ihn, 10 oder 11 Jahre alt vielleicht. Ich sehe, wie das Kind seine Nase an der Scheibe platt drückt und denke, wenn die Kinder es sehen, all dieses Grauen, all die ermordeten Tiere, gäbe es da nicht noch Hoffnung? Ich kann genau hören, wie der Bub nach seinem Vater ruft. Papi, schau mal, geil, diese große Säge da! Am Abend im Fernsehen berichtet Aktenzeichen XY ungelöst von dem Verbrechen an einem jungen Mädchen, das ermordet und zerstückelt wurde und vom namenlosen Entsetzen und Abscheu der Bevölkerung auf diese Gräueltat. So etwas Ähnliches habe ich in dieser Woche 3700 Mal mit angesehen, werfe ich ein. Nun bin ich nicht mehr nur ein Terrorist, sondern obendrein krank im Kopf, weil ich Entsetzen und Abscheu nicht nur wegen eines Menschenmordes empfinde, sondern auch wegen des tausendfach mit Füßen getretenen Mordes an Tieren. 3700 Mal. Nur in dieser einen Woche. Nur in diesem einen Schlachthof. Mensch sein heißt es nicht, Nein zu sagen und sich zu weigern, Auftraggeber eines Massenmorders zu sein, für ein Stück Fleisch? Sonderbare neue Welt. Vielleicht hatten die winzigen, dem Mutterleib entrissenen Kälbchen, die starben, bevor sie geboren wurden, das beste Los von uns allen. Irgendwann ist der letzte all dieser nicht enden wollenden Tage gekommen. Irgendwann halte ich die Praktikumsbestätigung in Händen, einen Papierwisch, teurer bezahlt, als ich je für irgendetwas bezahlt habe. Die Tür schließt sich, eine zaghafte Novembersonne gleitet mich über den kahlen Hof zum Bus. Schreie und Maschinenlärm werden leiser. Als ich die Straße überquere, biegt ein großer Viehtransporter mit Anhänger in die Zufahrt zum Schlachthof ein. Schweine auf 2 Etagen, dicht gedrängt. Ich gehe ohne einen Blick zurück, denn ich habe Zeugnis abgelegt. Und jetzt will ich versuchen zu vergessen, um weiterleben zu können. Kämpfen mögen nun andere. Mir haben sie in jenem Haus die Kraft dazu genommen, den Willen, die Lebensfreude und sie gegen Schuld und lähmende Traurigkeit getauscht. Die Hölle ist unter uns, viel tausendfach, Tag für Tag. Eines aber bleibt immer, jedem von uns, Nein zu sagen. Nein, nein und abermals Nein. Ende des Berichtes der Tierärztin Christiane Haupt. Der renommierte Autor und Psychologe Dr. Helmut Kaplan nimmt in seinem Aufsatz Verrat an den Tieren Bezug auf den Schlachthofbericht von Christiane Haupt. Hier ein Auszug daraus. Dass Christiane M. Haupt keineswegs einen besonders schlechten Schlachthof zu einer besonders ungünstigen Zeit erwischt hatte, bewies im Jahre 2001 auf schauerliche Weise ein 12-minütiges Videoband über den ganz normalen Schlachthofalltag. Es entstand nicht mittels versteckter Kamera, sondern bei einem offiziell genehmigten Drehtermin in einem EU-zertifizierten Schlachthof in der oberösterreichisch-bayerischen Grenzregion. Eine Schlüsselszene. Ein mächtiger Stier, mittels Eisenkette am Hinterbein hochgezogen, hängt kopfüber am Fließband, durch den Bolzenschuss scheinbar betäubt. Der Schlächter schneidet ihm mit einem großen Messer den Hals auf. Ein Blutschwall bricht hervor. Plötzlich geschieht etwas, was den Betrachter erschaudern lässt. Während der Schlächter geschäftig vor sich hinpfeifend die Brust aufschlitzt, öffnen und schließen sich langsam die Augen des Tieres. Und dann beginnt der Stier zu brüllen. Auf dem Video deutlich hörbar. Ein schauderhaftes, heißer gurgelndes Moon übertönt den Lärm des Schlachtvorgangs. Schließlich bäumt sich das blutüberströmte Tier am Haken sogar noch einige Male auf. Der Schlächter, der gerade die Vorderhufe abschneidet, muss in Deckung gehen. Der Todeskampf dauert lange Minuten. Diese schauerliche Szene gehört, wie gesagt, zum Schlachthof-Alltag, wobei es sich beim betreffenden Schlachthof angeblich sogar um einen Vorzeigebetrieb handelt, weshalb angenommen werden muss, dass es anderswo noch brutaler zugeht. Von 30 Tieren, die hier innerhalb einer Stunde mittels Bolzenschuss betäubt wurden, erwachten 6 wieder. Eine Überarbeitung des Videos, das von mehreren deutschen TV-Magazinen gezeigt wurde, bei der bisher nicht gezeigten Sequenzen zugefügt wurden, förderte weitere schaurige Details zutage. In der neuen Fassung ist zu sehen, dass der Stier nicht nur brüllt, während er sich im Todeskampf minutenlang windet. Als der Schlächter sich und den Schlachtraum mit einem Wasserschlauch vom vielen Blut reinigt, versucht sich das geschundene Tier mit letzter Kraft und herausgestreckter Zunge zum Wasserstrahl hinüberzubeugen. Die Aufnahmen dokumentieren eindeutig, diese Tiere sind bei vollem Bewusstsein. Sie nehmen ihre Umwelt noch wahr, während sie am Förderband aufgeschnitten und zu Fleisch verarbeitet werden. Aktueller Anlass: Neben dem Dauerskandal mangelnde Kontrolle und Betäuben im Akkord, für die unzureichende Bolzenschussbetäubung sind BSE-bedingte Veränderungen in den Schlachtmethoden. Seit Jahresbeginn 2001 ist in der EU der Einsatz des sogenannten Rückenmarkzerstörers verboten, weil damit potenziell infiziertes Nervengewebe über den ganzen Tierkörper verteilt werden könnte. Dieser Stab wurde durch das Einschussloch ins Rückenmark eingefügt, wodurch der Hirntod irreversibel wurde und das Tier garantiert keinen Schmerz mehr spürte. Mit dem Verzicht auf den Rückenmarkszerstörer seien, so Ingrid Schütt-Abraham vom Deutschen Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin, unzureichende Ergebnisse programmiert gewesen. Andererseits habe dieser Verzicht, wie Veterinär Karl Wenzel vom Münchner Verbraucherministerium feststellt, ans Licht gebracht, dass Fehlbetäubungen vorkommen bzw. bei manchen Tieren die bisherige Bolzenschussbetäubung schlicht nicht ausreicht. Dazu Klaus Tröger von der Deutschen Bundesanstalt für Fleischforschung in Kulmbach. Vor dem EU-Erlass vom Jänner 2001, also vor dem Verbot des Rückenmarkzerstörers, wurden Probleme durch nicht korrekt platzierte Bolzenschüsse verdeckt. Weiter Dr. Kaplan. Was verraten werden bedeutet, haben einige von uns schon an eigener Seele schmerzlich erfahren müssen. Mitunter dauert es Jahre, bis man sich vom lähmenden Entsetzen über unfassbare Untreue wieder erholt. Nicht selten hält der Schock ein Leben lang an. Doch welch Kleinigkeiten sind dies im Vergleich zum Verrat an Tieren? Auch zu ihnen, die jetzt im Schlachthof sind, waren Menschen vielleicht einmal gut. Biobauern etwa werden ja nicht müde zu beteuern, welch gutes Verhältnis sie zu ihren Tieren haben. Die Bilder von Bauern, die ihre Tiere liebevoll streicheln, kennen wir auch alle. Und dann finden sich diese Tiere auf einmal in der Hölle wieder, umgeben von Menschen, die ihnen die ungeheuerlichsten und grauenhaftesten Dinge antun. Die Tierarztpraktikantin Christiane M. Haupt hat den Verrat an Tieren stellvertretend für die Fleischesser durchlebt und ist daran zerbrochen. Ich habe Zeugnis abgelegt und jetzt will ich versuchen zu vergessen, um weiterleben zu können. Kämpfen mögen nun andere. Mir haben sie in jedem Haus die Kraft dazu genommen. Und sie gegen Schuld und lähmende Traurigkeit ausgetauscht. Dass die bisher beschriebenen Gräuel lediglich die Spitze des Eisberges, der weltweit täglich in Schlachthäusern zivilisierter Länder verübten Verbrechen darstellen, zeigt Gail A. Eisnitz' Buch Slaughterhouse. Für das die Autorin Schlachthausarbeiter mit einer Erfahrung von insgesamt 2 Millionen Stunden an der Betäubungsbox befragt hat. Die folgenden Auszüge aus Interviews mit Schlachthausarbeitern wurden auf einer Buchpräsentation der Autorin am 18. September 1999 der Öffentlichkeit vorgestellt. Ich habe lebendiges Rindfleisch gesehen. Ich habe es im Mun gehört, wenn die Leute das Messer anlegen und versuchen, die Haut abzunehmen. Ich denke, dass es grausam für das Tier ist, so langsam zu sterben, während jeder seine verschiedenen Jobs an ihm macht. Die Mehrzahl von Kühen, die sie aufhängen, ist noch am Leben. Sie öffnen sie, sie häuten sie. Sie sind immer noch am Leben. Ihre Füße sind abgeschnitten, sie haben ihre Augen weit aufgerissen und sie weinen, sie schreien. Und du kannst sehen, wie ihnen die Augen fast rausspringen. Ein Arbeiter hat mir erzählt, wie eine Kuh, die mit ihrem Bein im Boden eines Lasters stecken geblieben ist, zusammengebrochen ist. »Wie hast du sie lebendig rausgekriegt?«, habe ich den Typ gefragt. »Oh«, sagte er, »wir sind einfach unter den Laster gegangen und haben ihr Bein abgeschnitten.« Wenn dir jemand das sagt, weißt du, es gibt viele Dinge, die dir niemand sagt. Ein anderes Mal war ein lebendes Schwein, das hatte nichts Verkehrtes gemacht, rannte noch nicht mal rum. Ich nahm ein Meter langes Stück Rohr und schlug das Schwein praktisch zu Tode. Wenn du ein Schwein hast, das sich weigert, sich zu bewegen, nimmst du einen Fleischhaken und hakst ihn in seinen Anus. Dann ziehst du ihn zurück. Du ziehst diese Schweine, während sie leben, und oft reißt der Haken aus dem Arschloch. Einmal nahm ich mein Messer, es ist scharf genug, und ich schnitt das Ende von einem Schwein seiner Nase ab, so wie ein Stück Frühstücksfleisch. Das Schwein ist für ein paar Sekunden verrückt geworden, dann saß es einfach da und sah dumm aus. Also nahm ich eine Handvoll Salzlake und rieb es ihm in die Nase. Jetzt ist das Schwein wirklich ausgeflippt und schob seine Nase überall in der Gegend rum. Ich hatte immer noch etwas Salz übrig auf meiner Hand und steckte das Salz direkt rein in den Arsch des Schweins. Das arme Schwein wusste jetzt nicht mehr, ob es scheißen oder blind werden sollte. Nach einiger Zeit wirst du abgestumpft. Wenn du ein lebendiges Schwein hast, tötest du es nicht einfach. Du willst, dass es Schmerzen hast. Du gehst hart ran, zerstörst ihm die Luftröhre, machst, dass es in seinem eigenen Blut ertrinkt. Ein lebendes Schwein guckte an mir hoch und ich nahm einfach mein Messer und nahm ihm das Auge raus, während es einfach da saß. Und dieses Schwein schrie einfach nur. Ende Zitat Dr. Kaplan. Die unzähligen Dokumente dieser Tierquälereien in Filmen werden von den Tätern und ihren Helfern in der Politik verharmlost. Es seien nur Ausnahmen und das Tierschutzgesetz schütze diese Tiere, aber das Gegenteil ist der Fall. In Wahrheit sind die weltweiten Tierschutzgesetze lediglich Tiernutzungs- und Ausbeutungsgesetze, unter denen die Tiere extrem leiden müssen und die lediglich dazu dienen, die brutale Tierausbeutung zu legalisieren. Die Milchkühe sind in kurzer Zeit durch die ständige Milchproduktion verbraucht und werden geschlachtet, wenn aus den ausgelaugten Tieren nicht mehr genug Milch herauszuholen ist. Statt einer normalen Lebensspanne von etwa 25 bis 30 Jahren werden die ausgelaugten Milchkühe schon nach 4 bis 5 Jahren entsorgt. Jährlich werden die Kühe geschwängert, damit der Milchfluss nicht versiegt. Denn nur nach der Geburt des Kälbchens gibt eine Kuh Milch. Nach der Geburt werden Mutter und Kind getrennt, was einen traumatischen Trennungsschmerz bei beiden auslöst. Dieser Trennungsschmerz ist aufgrund der angeborenen Instinkte so dramatisch, dass sowohl die Kuh als auch ihr Kälbchen noch tagelang wimmern. Aber auch für Kälbchen ist der Leidensweg noch nicht zu Ende. Die weiblichen Kälbchen kommen in die Milchproduktion, wo sie ihre ausgelaugten Mütter ersetzen. Auch diese Kälbchen sind dann im Teufelskreis von erzwungener Schwangerschaft, körperlicher Auszehrung durch intensiven Milchentzug, Geburt und traumatischem Trennungsschmerz für die Zeit ihres nur kurzen Lebens gefangen. Die männlichen Tiere werden in kleinen, dunklen Ställen für die Fleischproduktion gemästet, oftmals in Boxen, die kaum größer als ihr Körper sind. Da aber weltweit viel zu viele Kälber produziert werden, vernichtet man diese einfach in sogenannten Herodes-Schlachthöfen. Diese Grausamkeiten geschehen nur deshalb, weil die Verbraucher nach Milch und Milchprodukten verlangen. Milch und Milchprodukte, deren verheerende Auswirkung auf die menschliche Gesundheit inzwischen durch unzählige wissenschaftliche Studien aufgezeigt werden konnten. Die Tierquälerei für die Produktion von Eiern in der weltweiten Legehennenhaltung ist bekannt und sogar vom deutschen Verfassungsgericht als Tierquälerei bezeichnet worden. Sogenanntes Legehennenurteil. Trotzdem geht die Quälerei weiter. Aber auch die Massenhaltung von Legehennen am Boden in der Biolandwirtschaft ist nicht artgerecht und klare Tierquälerei. Da nur weibliche Hühner Eier legen, aber aus den bebrüteten Eiern genauso viele männliche wie weibliche Küken entstehen, werden die männlichen Küken als nutzloser Abfall vergast oder in einem Schredder lebendig zermust. Zur Hühnchenfleischproduktion taugen diese männlichen Küken nicht, denn zur Fleischproduktion gibt es spezielle Hühnerrassen. Die tägliche Vernichtung von Tierkindern ist völlig normal, auch in der Biolandwirtschaft und die alltägliche Realität unter den Tierschutzgesetzen dieser Welt, weil Verbraucher die Cholesterinbombe Ei verzieren möchten. Zahllose Filmaufnahmen, offene und verdeckte Aufnahmen aus Schlachthöfen in aller Welt beweisen, dass die Tiere nicht nur den unvermeidlichen Schrecken und Qualen einer Intensivtierhaltung und Massentötung ausgeliefert sind, sondern sogar in einer erschreckenden Häufigkeit von Schlachthofangestellten bewusst aus sadistischen oder anderen niedrigen Beweggründen gequält werden. Für mich als Arzt mit Kenntnissen in Psychologie und Psychiatrie sind solche extremen Tierquälereien in Schlachthöfen nicht wirklich erstaunlich. Nach Auswertung zahlloser Filmdokumente scheint mir der Schlachthof ein idealer Ort zu sein, wo sadistische Perversionen so gut wie immer straffrei ausgelebt werden können. Auch dies sollte jedem Konsument von tierlichen Produkten klar sein. Übrigens werden auch Milchkühe und Legehennen in den gleichen Schlachthöfen getötet, wenn sie ausgelaugt sind und aus ihnen kein Profit mehr zu schlagen ist. Deshalb besteht letztlich kein ethischer Unterschied zwischen dem Konsum von Fleisch, Milch und Eiern. Der sogenannte Tierschutz versagt beim Schutz der Nutztiere völlig, denn er ist in Wirklichkeit bestenfalls ein Kuscheltierschutz von Hund und Katze. Der Journalist Ingolf Bosens brachte es in einem Artikel auf den Punkt. Tierschutz im bürgerlichen Staat ist schließlich klar definiert. Wer mit der einen Hand seinen Hund krault und sich mit der anderen ein Schnitzel reinschiebt, entspricht dem schizophrenen Idealbild. Jeder Verbraucher entscheidet jeden Tag an der Ladentheke, ob er durch den Kauf von Fleisch, Fisch, Milch, Milchprodukten, Käse und Eiern den Auftrag für die extrem brutale Ausbeutung, das gnadenlose Quälen und Töten von Tieren erteilt. Zum weiteren Studium sehr zu empfehlen: Food Revolution, Ernährung, der Weg zu einem gesunden Leben in einer gesunden Welt von John Robbins. Earthlings ist eine beeindruckende Dokumentation über die Massentierhaltung mit dem Schauspieler Joaquin Phoenix als Kommentator.